Führung? Nicht immer leicht, aber macht Spaß. Und manchmal ist es auch eine richtige Herausforderung. Und genau darum dreht es sich hier im Führungsfragenkarussell. Knifflige Fragen, spannende Themen und ich freue mich auf tolle Gäste, mit denen ich mich über die Führung der Zukunft und Ideen und Ansätze unterhalten darf. Ich bin Susanne Ringen, Gründerin von Ich und Wir. Und nun viel Spaß mit der nächsten Folge. Lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragenkarussell und heute ist Ellen im Gespräch. Grüß dich, Ellen.
Servus, liebe Susanne, und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ich bin gespannt auf unser Gespräch und das ist so ein bisschen auch Heimspiel für mich, weil wir über HR sprechen, über die Rolle von HR in diesem ganzen Gemengelage zwischen Geschäftsführung, zwischen Führungskräften und dann sind da auch noch die Mitarbeitenden. Irgendwo dazwischen stehen diejenigen, die diese Rolle HR haben. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Zahlreiche, vielfältige, man könnte es zusammenfassen mit einem bunten Strauß an. Ich war ja bei meinem vorletzten Arbeitgeber und dann nochmal davor, ich war also zweimal Personalleitung in einem Unternehmen. Bei dem einen Unternehmen gab es zu dem Zeitpunkt noch keine richtige HR-Abteilung. Also das heißt, wurde immer so ein bisschen zwischen Geschäftsführung und, ne, wie du ja schon gesagt hast, zwischen den Führungskräften hin und her geschoben. Allerdings wuchs das Unternehmen zu dem damaligen Zeitpunkt und es war klar, okay, da muss jetzt jemand diese Rolle übernehmen. Spannend war natürlich nur im Nachhinein und sozusagen im Zeitraffer gesprochen, dass man sich als Geschäftsführung, und da befinden wir uns ja schon mitten im Spannungsfeld, vorab nicht Gedanken gemacht hat, inwiefern sie eigentlich HR an den runden Tisch lassen wollen, beziehungsweise nicht. Und somit hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass ich dann in meiner Funktion, ich sage jetzt mal, alles andere als der Stratege war, sondern so nach dem Motto, wir haben jetzt hier eine Anzeige, suchen Sie doch mal beim Arbeitsamt. Also meine eigentliche Herausforderung, mit der man mich sozusagen gelockt hat und die ich auch sehr gerne wahrnehmen wollte, erstmal halt eben auch zu eruieren, wo steht das Unternehmen gerade, wie hat es bisher Mitarbeiter rekrutiert, welche Schwierigkeiten hatte es, wie schauten denn damals die Vakanzen aus und inwiefern kann aber an den Vakanzen getuned werden, weil das ist auch eine Sache, die sehr, sehr oft und gerne vergessen wird, eine Anzeige so zu gestalten, als dass sie wirklich auch die Bewerbersprache spricht, als dass sie anspricht und nicht einfach nur in den Orbit reingeballert werden kann. Das Ganze dann natürlich auch zu kombinieren mit einem Employer Branding, ja, um somit nicht nur weder beim Arbeitsamt noch einfach nur auf irgendwelchen Stellenportalen das Ding in den Orbit zu jagen und zu hoffen, dass ich da bestimmt 100 eierlegende Wollmilchsäue drauf bewerben. Aber irgendwie kommt nicht mal eine einzige zustande. Ja, und dann ist es natürlich ganz arg wichtig und deswegen auch schade und deswegen auch Spannungsfeld, dass es sehr oft vorkommt, was bei mir eben in dieser Position, bei diesem Unternehmen halt eben auch der Fall war, dass man überhaupt gar nicht auf HR hören will. Hören im Sinne von, wir sollten anders suchen, wir sollten uns anders positionieren. Wir sollten in Zusammenarbeit, aber auch mit dem bestehenden Team, da sind wir bei den Mitarbeitenden, mal eruieren, wer würde denn passen zu euch? Ja, und wir setzen euch nicht irgendwie einfach einen vor die Nase, bei dem wir Zeile für Zeile den Lebenslauf durchgegangen sind. Gott sei Dank keine Lücke entdeckt haben, naja, dann passt es ja schon. Und wenn es nicht passt, wozu ist denn die Probezeit da? Und in diesem Zusammenhang muss ganz einfach HR die Position innehaben, auch was sagen zu dürfen. Ja? Weil eine HR-Abteilung beide Seiten kennt, beide Seiten sehr, sehr gut kennt. Ich spreche jetzt von der strategischen Seite, ja, von der Geschäftsführungsebene, auch von der Ausrichtung eines Unternehmens, von dem, was letzten Endes am Markt bewirkt werden kann. Stichwort Image, Stichwort Werteorientierung. Muss ich das überhaupt nach außen positionieren? Oh ja, im Jahre 2020 mehr als zuvor und noch ein paar andere Dinge mehr als, ich sage immer, Kaki, Kicker und Kaffee. Lockt noch nicht mal um einen 21-jährigen Frischling, den man ja mit einem niedrigen Gehalt abspeisen kann. Ja, ich überspitze es ein bisschen. Hinterm Ofen hervor. Ja. Und HR ist sich auch dessen bewusst, dass es sehr, sehr wichtig ist, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie auch ein Stück weit rein teilhaben zu lassen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie unbedingt jeden da jetzt im Rahmen des gesamten Recruiting-Prozesses auch unter die Lupe nehmen und aussuchen. Und es gibt ja auch Unternehmen, die da sagen, wenn einer von dem gesamten Team, wenn das der neue Mitarbeiter kommt, Nein sagt, dann heißt das auch Nein. So bin ich jetzt nun auch wieder nicht drauf. Wäre, sage ich jetzt mal, zu überdenken. Aber dieses große Ganze, HR ist Strategie. HR ist nicht nur Stellenanzeigen schalten. Das wird leider in einigen oder auch, soll man mal sagen, vielen Unternehmen noch nicht gelebt. Und das ist das Spannungsfeld.
Ja. Was du ja am Anfang auch angesprochen hast, ne, so Strategie, der runde Tisch, wo Entscheidungen getroffen werden. Und letztendlich ist es ja genau das, was sich so verändert hat an der Rolle von reiner Sachbearbeitung, Lohnbuchhaltung, Urlaub, Krankheit,
Zeugnisse, Kündigungen.
Hat sich diese Rolle ja tatsächlich hinbewegt zu, genau wie du es gesagt hast, ne, zu einer strategischen Rolle, um halt gemeinsam mit der Geschäftsführung zu schauen, in welche Richtung entwickelt sich denn das Unternehmen und was brauchen wir denn dann tatsächlich auch so in der Außenwirkung, das Stichwort Employer Branding, ja, um die richtigen Menschen in unser Unternehmen reinzuholen. Und ne, das hattest du ja auch gesagt, so wer das übersieht, dann bewirbt sich halt keiner heutzutage. Und da hat sich der Markt ja verändert. Ich hatte, anders als du, ich hatte wirklich das Glück, in einem Unternehmen zu sein, wo ich eine maximale grüne Wiese hatte. Es war immer, ja, Susanne, mach mal, Susanne, mach mal, Susanne, mach mal. Das heißt, ich durfte alles machen, ich konnte alles machen, was ich auch sehr genossen habe. Ich habe es nur später gemerkt, als ich aus der Festanstellung raus bin und dann so ein paar Interimspositionen hatte, dass es da in anderen Unternehmen anders war. Das war dann so, ja, okay, HR, mach mal. Aber das war dann so, mach mal, dass du, so mach mal, nur damit ich ruhig war.
Ja,
genau. Konzepte, die dann in der Schublade verschwanden, wo ich dachte, so, gut, hast ja viel bezahlt, da war ich ja Söldnerin. Aber wahnsinnig frustrierend, das dann zu sehen und genau in diesem Spannungsfeld zu sein, wo die Mitarbeitenden sagen, Mensch, wir brauchen hier Teammitgliederinnen, Teammitglieder. Ich sage so, ich komme da nicht weiter. So, da ist in der Geschäftsführung eine Betontür. Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du mit diesem Widerstand umgegangen?
Nun gut, ich habe zwar einen sehr langen Atem, aber irgendwann mal gibt man auch auf und macht sich selbst auf die Suche nach was anderem, muss man schon ganz ehrlich so sagen. Das ist nicht nach einem Monat und das ist auch nicht nach einem halben Jahr, Stichwort Probezeit. Das ist dann aber schon spätestens nach 7, 8 Monaten, wo du einfach auch merkst, du musst ja, wir sind ja als HRler, egal ob wir jetzt, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, der Mitarbeiter der Personalleitung oder der Personalabteilung sind, der Recruiter, der Active Sourcer, wie immer du ihn nennen magst, nein, auch als Personalleitung, als Verantwortliche für das gesamte Team, bist du ja ein Verkäufer. Ne? Du verkaufst zwar kein Produkt, aber du verkaufst das Unternehmen mit allem drum und dran. Ne? Du verkaufst die Vakanz, du verkaufst Begehrlichkeiten, du verkaufst Zukunftsaussichten, du verkaufst Werte, vermeintliche Werte. Und wenn man an diesen Punkt ankommt, und das war bei mir leider zweimal in Unternehmen der Fall, ne, dann ist es verdammt schwer, dem Bewerber, der Bewerberin, diesen Enthusiasmus durch den Äther, und damit meine ich den Hörer, also ich war jemand, der und auch das Team auch immer angehalten hat, nicht diese klassischen prozessgetriggerten durch irgendwelche HR-IT-Systeme, in enge Strukturen gepackte Bewerbungsprozesse durchzuführen, von wegen Bewerbung kommt rein, ja, vielen Dank und blablub, wir melden uns. Hey, wenn ich jemanden sehe, bei dem ich nicht nur das Gefühl habe, sondern es weiß, natürlich, okay, bei mir aufgrund der Expertise, ich bin ja 47 Jahre alt, aber so kann man, so sollte man auch sein Team schulen. Wow, der könnte passen, dann greife ich zum Hörer, verdammt nochmal, ja, und lass den nicht erstmal so ein bisschen versauern. So nach dem Motto, das denken ja, glaube ich, noch, vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst, ein paar Personalentscheider immer noch. Der soll froh sein, wenn wir uns überhaupt melden. Jetzt halten wir mal die Spannung so ein bisschen aufrecht, ja? Hoch mit dem Spannungsbogen, nach einer Woche melden, oh nee, das ist schon, nee. Nach einem Tag sowieso nicht, um Gottes Willen, und zum Hörer greifen, ja, sind wir denn ganz verrückt, ne? So nach dem Motto, oh, ansonsten hat sich keiner beworben und wir haben einen ganz großen Pain und deswegen melden wir bei uns, melden wir uns bei dir, lieber Bewerber. Nein, das muss man anders sehen, ganz im Gegenteil, ja? Auch wenn tatsächlich diese eine Person wirklich nur die einzige Person ist, dann greife ich trotzdem zum Hörer. Ich habe auch oft zum Hörer gegriffen, liebe Susanne, obwohl ich wusste, passt nicht ins Team, vielleicht doch nicht ausreichend die fachlichen Qualifikationen, whatever. Ne? Da gibt es ja tatsächlich auch aus meiner Perspektive betrachtet, obwohl ich open-mindeder bin als manch anderer Personalentscheider. Da gibt es aber halt einfach Punkte, wo du sagst, okay, geht jetzt halt irgendwie, ne? Rein fachlich oder aufgrund der Dauer der Berufserfahrung halt nicht. Trotzdem habe ich diese Person angerufen, denn, da sind wir wieder beim Thema Verkaufen, Image des eigenen Unternehmens. Es geht ja schon auch darum, dass, egal ob ich diese Person einstelle oder nicht, ob es ansatzweise zu einem ersten Vorstellungsgespräch und danach irgendwann mal zu einem Vertrag kommt oder nicht, die Person merkt sich das. Ja? Die Person merkt sich das und vielleicht ist diese Person plötzlich mein Kunde nach einem Jahr. Hoppala. Mhm. Und dieser Kunde erinnert sich an einen, ich sage es jetzt mal im Worst-Case-Szenario, an einen übelsten, degradierenden, künstlich in die Länge gezogenen Prozess. Da können ja noch viele, ganz, ganz viele andere negative Geschichten ja auch passieren. So, aber wenn sich dieser Mensch an mich, an das Unternehmen erinnert, ja, und zwar im Rahmen von Wertschätzung, Respekt, Offenheit, Kommunikation, ja, das spricht sich, ja, nicht nur durch diese eine Person, jetzt subsumier das mal über die Jahre mal hoch, das spricht sich rum, das nennt man auch das Unternehmensimage und das ist nicht nur geprägt von der Qualität der Produkte, ich glaube, die Produkte stellen irgendwie auch Menschen her und zack, da wären wir wieder beim Bewerber. Du wirst sicherlich auch die Erfahrung gemacht haben, das schaffen manche Unternehmen, Unternehmensführungsebenen, sage ich jetzt mal, nicht diesen Move hinzukriegen. Ja? Die denken, ist ja alles schön wunderbar, ne? Die denken in ihren Budgets, in ihren Umsätzen, in ihren Produkten und Innovationen. Ja, aber wie entsteht eigentlich eine Innovation? Wie bringe ich überhaupt das Produkt an den Markt? Wie komme ich überhaupt an die Kunden? Ich glaube nicht durch eine KI, sondern durch die Menschen, die ich in dem Zusammenhang gesucht, eingestellt habe und hoffentlich bitte auch binde an das Unternehmen.
Ja. Ja, ich mache gerade so gedanklich
check.
Die interne geistige Checkliste. Ja. Was ich auch hatte, ne, und da will ich nochmal einhaken, dieses, wie behandle ich den Menschen? Und ne, wo du auch meintest, so dieses, ach, dann warten wir mal eine Woche, dann warten wir mal zwei Tage. Dann auch im O-Ton gehört, wenn wir uns zu schnell melden, dann haben wir nachher Schwierigkeiten in der Gehaltsverhandlung, weil der denkt ja, wir brauchen ihn unbedingt. Ne, so das
ja,
sind ja auch O-Töne. Und das ist immer so. Was du meintest, so mit Respekt behandeln. Und wenn ich weiß, dass es passt, warum soll ich dann zwei Tage warten? Wenn ich weiß, dass es nicht passt, warum soll ich dann zwei Tage warten?
Da. Und das Gleiche gilt auch diese Warterei. Entschuldige, dass ich jetzt gerade da, ich sage jetzt mal, versuche elegant reinzugrätschen. Das ist auch beim Thema nach dem ersten Vorstellungsgespräch. Na? Auch dieser kleine, oh, wir melden uns dann. Also ich brauche irgendwie 48 Stunden Zeit, um mir das zu überlegen. In einem Unternehmen, das war, wie gesagt, das letzte Unternehmen, ist ja auch egal. Du siehst, ich war schon bei einigen Unternehmen, aber auf jeden Fall da, wo ich auch als Personalleitung angestellt war. Mein Geschäftsführer hat es, vielleicht gehasst, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu grob gesagt, also er mochte es nicht, Wenn ich persönlich nicht mit ihm konform gegangen bin und einem Bewerber mit, ja, wir melden uns, ich brauche 48 Stunden Zeit zum Schlafen. Susanne, wenn jemand vor mir saß und ich wusste, der ist es, habe ich es ihm direkt gesagt. Nothing to lose. Was brauchen wir jetzt eigentlich? Okay, mir war schon klar, dass ich in dem Zusammenhang, weil das selbstverständlich nicht erwartet wird und das ist für einen Bewerber dann auch ein bisschen Obala, das Obala-Momentum, ja, und die meisten haben, ja, aber okay, da darf ich es mir noch überlegen? Ja, selbstverständlich, aber ich wollte dir, lieber Bewerber, liebe Bewerberin, ich wollte dir genau diesen Impuls geben. Ich bin, und das ist jetzt nicht impulsiv, weil ich nur aus dem Bauch heraus, nein, ich weiß, dass du passt, ich will dich. Klar, du darfst schon drüber schlafen, ich bin aber nicht so ein Mensch. Ich brauche nicht drüber zu schlafen, ich weiß, dass du passt. Und mein Geschäftsführer, der fand das grauenhaft. Und ich sage jetzt mal, und dann hat sich ja eh ne, das eine und das andere eben auch ergeben, aber das ist diese Hinhaltetaktik. Und oh Gott, wenn ich sofort zusage, dann denkt, das ist mir egal, was der denkt, wenn er doch auch zu mir will. Ja, das ist auch dieses was sich natürlich auch in den Gedankengängen von Bewerberinnen und Bewerbern natürlich auch eingeschlichen hat, wie und durch die ganzen Ratgeber die letzten 20, 30, 40 Jahre über, wenn du dich so und so in einem Bewerbungsgespräch verhältst, dann kriegst du den Job. Bullshit. Ich weiß doch gar nicht, wer mir gegenüber sitzt. Ich weiß doch gar nicht, wie der aufgestanden ist mit dem linken, mit dem rechten Fuß. Ich weiß doch gar nicht, ob diese Person, wenn sie mich sieht, an die eigene Mutter denkt, an die verflossene Ex, an was weiß ich. Ja, das sind ja so viele Gedanken, die unterbewusst innerhalb von Sekundenbruchteilen eine Rolle spielen. Du kannst überhaupt gar nicht wissen, was diese Person von dir denkt. So, und dann hast du dann irgendwie alle Bewerbungsratgeber und Bewerbungscoaches dieser Welt und hast du ganz viel Geld ausgegeben und die haben dir gesagt, ich überspitze es jetzt wieder, schlag das linke Bein übers rechte und nicht das rechte übers linke und schau nicht nach links oben, weil dann du merkst, ich rede auch schneller in dem Zusammenhang, weil ich es einfach ermüdend, erschlagend und einfach auch nicht zielorientiert finde, sich darüber Gedanken zu machen, wie muss ich mich verhalten, damit der andere mich, nein, sei einfach nur du. Und wenn es nicht passt, ja, ist zwar dann aus Bewerbersicht gesprochen natürlich irgendwann mal hart, aber in den meisten Fällen gut so, dass es nicht gepasst hat.
Hm? Ja, das ist tatsächlich auch, weil ich so als Coach auch viel so Karriere-Coaching gemacht habe, auch so Bewerbungscoaching so, ne? Und es war auch immer so, ja, Susanne, ich habe gelesen, Susanne, ich habe gehört, ich immer so, so vergiss es, dir gegenüber sitzt ein Mensch. Und wünschenswert ist es, dass dieser Mensch dich behandelt wie ein Mensch und du diese Person auch. Und wenn du dich verstellst, und der Mensch stellt dich ein, weil du dich verstellst. Und irgendwann möchtest du aber wieder normal sein. Irgendwann möchtest du wieder dein normales Ding zeigen und dann passt es auf einmal nicht. Das heißt, wenn dein normales Ich nicht passt, dann passt es halt nicht.
Aber, sehe ich genauso.
Wenn du komplett, ja, dich anders darstellst und das Team sich denkt so, oh, dann kriegen wir die verkleidete Susanne und auf einmal zeige ich mich. Ne, das macht ja dann auch keinen Spaß. Und das war auch so der, was ich auch immer mitgegeben habe. Was glaubst du, woran das liegt? Dass es immer noch, ich habe neulich von einem Unternehmen mitbekommen, die hatten so ungefähr 100 Mitarbeitende, eine Personalerin in Teilzeit, die ist gekündigt worden und die Stelle ist nicht nachbesetzt worden. Ach, HR. Du schmunzelst. Was glaubst du, woran es liegt, dass die Wertigkeit oder Wichtigkeit von manchen Unternehmen noch nicht gesehen wird? Oder wenn sie HR haben, dass dieser Raum, den du beschrieben hast, den wir ja eigentlich brauchen an der Stelle, nicht gegeben wird?
Ich denke, das liegt in erster Linie bei denjenigen welchen, die du gerade beschrieben hast, daran, dass, ich drücke es jetzt mal so aus, läuft doch. Die Umsätze laufen, die Kunde laufen, die Innovationen laufen, läuft. Was willst du eigentlich? Ja? Bloß mal so ein bisschen weitergedacht, als wenn wir jetzt mal dieses Jahr jetzt nehmen, als 2022, ja, mal vielleicht auch darüber mal nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn, keine Ahnung, mein Markt mal einbrechen sollte. Was ist, wenn, da gibt es ja so viele Faktoren, über die man sich, und deswegen ist HR, sollte er der strategische Partner sein, weil in der Regel ein guter HRler, ja, der ist ja auch ein Coach und ein Coach stellt die richtigen Fragen. Ein Coach zeigt dir nicht, wohin du gehen sollst, ja, auch in dieser Funktion nicht, wenn du einen Sparringspartner, also wenn du das Glück hast, Sparringspartner der Geschäftsleitung zu sein, weil die Geschäftsleitung, die weiß natürlich, ich sage jetzt mal, was das große ganze Unternehmerische betrifft, selbstverständlich mehr als HR. Vielleicht ist das dann auch im Rahmen eines Familienbetriebs über Generationen gewachsen. Das ist natürlich ein Wissen, logisch. Aber muss HR auch nicht haben. Egal, ob der HRler jetzt seit einer Woche oder seit einem Jahr oder so ein bisschen länger halt eben auch drin ist. Er muss auch nicht wissen, wie, jetzt nehmen wir mal irgendein Maschinenbauunternehmen, wie man die Maschine baut, wie mit welcher Taktung die Arbeiter am Fließband, nein, muss nicht, aber HR muss und kann die richtigen Fragen stellen, ja, im Sinne von, okay, ja, ihr steht jetzt oder wir stehen jetzt gerade hier an dieser Stelle. Wie kam es überhaupt dazu, dass man sich hierhin entwickelt hat? Welche Menschen, nicht Produkte, und das ist das, dass dieses Produktdenken, wir sind gut, weil wir tolle Produkte haben. Ja, aber nochmal, wer entwickelt denn diese Produkte? Ist das irgendwie so eine künstliche KI oder das sind doch Menschen? Also, welche Menschen haben das entwickelt? Ja, was haben die für eine Fachexpertise? Reicht denn im Jahre 2022, um diese deine Produkte weiterzuentwickeln, die Expertise der bestehenden Mitarbeiter aus? Wenn nein, warum? Ja, und wenn dann warum, welche brauchen wir? Was sind das denn wiederum dann für Menschen? Ah, okay, sollten also mindestens 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich XYZ mitbekommen haben. Gut, da machen wir uns aber ein bisschen Gedanken darüber und da sind wir auch beim Gehalt. Ja, das fand ich ganz spannend, wie du das gesagt hast. Ich bin sowieso für Transparenz, auch in einer Stellenanzeige, weil was soll das ganze Gedöns da drumherum? Ne? Da machst du dir als Bewerber Hoffnung, vielleicht noch als HRler oder Personalverantwortlicher und dann machst du den ganzen Prozess durch, quatsch eine Stunde und dann kommt das Thema Gehalt und dann, oh, nee, das, hoppala, ne? Aber anderes Thema mit dem Gehalt oder beziehungsweise meinem Wunsch nach mehr Transparenz am Markt und in der Außendarstellung. Ja, aber auf jeden Fall dann zu schauen, okay, wen habe ich aktuell im Team? Wer passt da rein? Also Matchings halt eben auch hinzukriegen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Und Zukunft heißt nicht morgen und nicht nächstes Jahr, sondern die nächsten 10, 20, 30 Jahre, ja, auch zu hinterfragen. Aber das ist, um deine Frage vielleicht mit einem Satz zu beantworten, mit einer Antwort zu beantworten, warum macht man das nicht? Weil es zu anstrengend ist. Weil man dafür keine Zeit hat, weil man nicht die Notwendigkeit sieht, weil läuft doch, aber die Notwendigkeit sieht nicht nur im Rahmen der Produktentwicklung die nächsten 10, 20, 30 Jahre vorauszuschauen, sondern auch darüber nachzudenken, welche Menschen braucht es, um genau diese Produkte zu entwickeln. Und das ist ein Deep Dive, ne, im Rahmen dieses ganzen großen menschlichen Portfolios, das ein Unternehmen halt nun mal auch braucht, aber das ist zu anstrengend, da haben wir keine Zeit.
Jenseits dessen ist ja HR nicht, Entschuldigung, an der Wertschöpfung an sich beteiligt und ist ja immer auch eine Kostenstelle.
Mist. Können Sie denn, und deswegen auch, ne, einer meiner Geschäftsführer, der gesagt hat, also hier mit ihrem Active so Gedöns, sprechen Sie mal Deutsch bitte. Und außerdem haben Sie wirklich noch nicht mal beim Arbeitsamt nachgefragt. Und das war die Position der Vertriebsassistenz. Und jetzt nicht irgendwie nur so busy Pille-Palle, um das jetzt auch wieder ganz platt auszudrücken und nicht von der Wertigkeit, die eine Vertriebsassistenz innehat, was zu minimieren, nicht einfach nur irgendwie eine Rechnung nach der anderen ins System zu tippen, sondern das war weitaus mehr. Da war auch Strategie dahinter. Ja, man hat jemanden gesucht, der mindestens tatsächlich 45 Jahre alt ist, weil, ne, aufgrund diversester Geschichten, Faktoren. Aber warum suchen wir nicht beim Arbeitsamt? Ja, weiß nicht.
Könnte man mal versuchen.
Ja.
Du hattest vorhin ja auch das Thema Werte nochmal mit reingebracht und welche Aufgaben HR halt noch hat. Was für mich auch immer Anteil meiner Arbeit war, dass also jenseits des Bild nach außen auch so das Miteinander innen mit zu gestalten, mit darauf zu achten, Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, Grummeligkeiten, dazwischen zu gehen und zu gucken, wie verhalten wir uns denn intern zueinander, miteinander, aber halt auch das Verhalten, was du auch so beschrieben hast, das Verhalten den Bewerber, den Bewerberinnen gegenüber, wie empfange ich die denn? Wie trete ich denen denn gegenüber auf? Und ich hatte zum Beispiel auch mein Gespräch, weil ich habe viel in der IT gearbeitet und die schreiben ja immer alles auf ihrem Laptop sofort mit. Und da meinte ich so, ja, ich möchte im Bewerbungsgespräch, ne, damals halt mit Präsenz, keine Laptops haben. Du hast einen aufgeklappten.
Das ist unmöglich, ne?
Der ist so unmöglich.
So, ja. Genau. Ja. Du, wer weiß, was du machst? Schreibst du wirklich da beim Gespräch mit oder chattest du gerade irgendwie mit dem Kunden um? Also, das ist ja Wahnsinn, sowas. Ja, ganz oft aufgefallen, gerade in der IT.
Ja, und das klingt vielleicht so komisch, dass das mögen Kleinigkeiten sein, wo manche so die Augen rollen, so HR wieder. Aber es macht ja was. Und wie ich den Menschen begegne, wie ich den Menschen begrüße, bin ich pünktlich, habe ich die Unterlagen gelesen? Welche Fragen stelle ich? Und vor allem das Thema Fragen, das hat du jetzt auch gesagt, HR stellt die richtigen Fragen. Ja. Und was ich immer gehasst habe, ist die Frage, ach schön, dass du da bist, stell dich doch nochmal in eigenen Worten vor und erzähl mal so ein bisschen deinen Lebenslauf. Ich sehe deine Augen rollen, meine haben auch immer
furchtbar.
So.
Furchtbar.
Also, nee, das ist
So nach dem Motto, ich weiß jetzt gerade selber nicht, wie ich beginnen soll, brauche selber ein bisschen Zeit, um mich zu sammeln. Entschuldigung, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ja, lass den mal da reden, dann schaue ich mal, achte ich mal darauf, welche Fangfragen ich zwischendurch stellen kann. Mein Gott, ja, das war vielleicht 1990 so. Aber
Ja, auch so Stressinterviews, die müssen wir jetzt mal so richtig, warum? Das ist doch, wir wollen doch als Mensch, wir wollen vertrauensvoll zusammenarbeiten, wir wollen gut zusammenarbeiten, wir wollen Spaß zusammen haben, wir wollen zusammen erfolgreich sein. So, und das steht für mich halt so im...
Ja, absolut.
Was war so das Schlimmste, was du erlebt hast?
Dass man mich aus einem festen Arbeitsverhältnis zu sich gelockt hat, wohlwissend in ein riesengroßes Politikum zu geraten und mich dann wie eine heiße Kartoffel wieder fallen zu lassen. Und danach fiel komplett von oben bis unten auch der ganze Stab mit, der mich da reingezogen hat. Das war wirklich das Perfideste und das Schlimmste. Ja.
Was meinst du, warum die das gemacht haben?
Weil das psychotische Persönlichkeiten sind, Narzissten, Choleriker, nur an sich gedacht haben, auf ihren eigenen Erfolg bedacht und 0,0 Interesse am Menschen, nicht eine Straßenecke weiter gedacht. Einfach nur, die sind einfach nur, Entschuldigung, ich drück's jetzt mal ganz platt so aus, geil auf Machtspiele, perfide. Es ist ein perverses Verhalten, was in dem kompletten Unternehmen an den Tag gelegt wurde. Und ich kam mitten rein. Na, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank auch.
Ja. Jetzt hattest du ja vorhin so schön auch gesagt, das sind ja die Menschen, die die Produkte entwickeln und nicht die KI. Glaubst du, dass so ein Unternehmen überhaupt Zukunft hat, überleben kann?
Über kurz oder lang wird so ein, also dieses, irgendwann mal auch, aber so ein Unternehmen irgendwo untergehen. Also untergehen im Sinne von aufgekauft werden, verschluckt werden, irgendwo in anderen großen Organisationen. Aber momentan läuft. Ich sage es nochmal ganz bewusst mit diesem, läuft doch.
Oftmals wird HR ja auch die Aufgabe übertragen, mach mal was an der Kultur.
Ja, alleine, gell? So.
Und aha. Was müsste sich stattdessen ändern?
Naja, mach mal was an der Kultur. Kommt ja ganz gerne von denjenigen welchen, die sich über sich gar keine Gedanken machen möchten. Ne? Ich glaube, da gibt es so einen Spruch mit dem, wie es in den Wald rein und so weiter. Ne? So, und derjenige, der sozusagen das, den Lautsprecher in der Hand hat und in diesen Wald reinschreit, der sitzt ja meistens da ganz oben. Ne? Der ist ja nun mal aufgrund seiner Funktion des Geschäftsführers, CEOs, was weiß ich, was für ein Vice President und sonst was, von der Position, der ist ja schon maßgeblich dafür verantwortlich, dass eine Kultur entsteht ja nicht über Nacht, eine Kultur oder Unkultur entsteht ja über Jahre, über Jahrzehnte. Und es ist ganz gerne mal so, dass die Herrschaften, ich drücke es jetzt bewusst mal so aus mit dem Ober, Unter, die Herrschaften da oben der festen Überzeugung sind, dass sie da oben auch alles richtig machen. Ne? Und da unten das Fußvolk, das soll man machen. Ne? Und Fußvolk, dazu gehört ja auch HR sowieso. Also mach mal. Es wäre wahnsinnig wichtig und wertvoll, dass HR dann an dieser Stelle sagen, also dürfen tun sie schon, aber dass dann auch dementsprechend eine Reaktion erfolgt, wenn HR sagen würde, okay, mach mal gerne, und zwar mit dir gemeinsam. Und dann fangen wir jetzt aber erstmal bei dir auch an. Hm? Bei dir auch an. Und da sind wir wieder beim Thema Coaching und Fragen stellen und überhaupt erstmal dazu kommen, dass derjenige welche oder diejenige, es sitzen ja auch Frauen da oben, ne, sich erstmal Gedanken über sich, über sein Verhalten, Führungsverhalten, seine Art und Weise, Werte zu leben, beziehungsweise halt eben nicht zu leben, sein eigenes Werteverständnis mal zu hinterfragen, die Rolle und die Funktion in dem großen Ganzen, die Kommunikation in die unterschiedlichsten Ebenen hinein, das, was diese Person will, nicht will. Ich meine, ganz oft ist es ja ganz gerne auch mal ein Konzern so, da denkt sich dann irgendeiner derjenigen, die ein C vor ihrem Titel haben, ne, da, ja, ich mache das jetzt mal. Oh, 1, 2, 3 Jahre, dann habe ich ausgesorgt. Und das ist ja das Schlimme daran. Ja, diese Person hat dann vielleicht ausgesorgt. Aber ausgesaugt sind dann ganz andere. Ja, also da muss auf jeden Fall sehr, sehr viel passieren im Mindset, dass man überhaupt bereit ist, selbst auch in seinen eigenen Rucksack eben auch zu blicken von Seiten derjenigen welchen.
Mhm. Ich habe auch mal den Spruch gehört, wenn du möchtest, dass ein Change-Projekt scheitert, dann sollte die Initiative von HR ausgehen.
Oh, was, das ist ja klar, natürlich. Ja, was HR ist gleich scheitern. Oder was hat mal einer, das war auch in einem Unternehmen, in einem der beiden Unternehmen, wo ich Personalleiterin war, einer der Führungskräfte, Riegel, sag ich jetzt mal, Abteilungsleitung und schon ganz, ganz lange mit den beiden Geschäftsführern umeinander. Also, ja, Best Buddies, obwohl er auch immer über die geschimpft hat, aber egal. Dann vor ihnen war natürlich logisch der Dreier- oder Vierer-Zusammenhalt selbstverständlich gegeben und dann auch noch gegen HR. Und ich hatte dann eingeladen, alle Abteilungsleiter zu einem Workshop, wo es um das Thema Führung und auch Team Spirit und also nicht irgendein theoretisches Blabla, sondern in deren Teams gemeinsam mit ihnen in einem interaktiven Austausch nur zwischen den Abteilungsleitern und mir mal reinzugehen. Also ein richtiger Deep Dive, also eine Ist-Situation mal auch zu visualisieren. Wie steht's um Abteilung Finanzen? Wie steht's um Abteilung Schlag mich tot? Na? Um dann das große Ganze und natürlich auch diese Personen in den Vordergrund zu rücken. War super erfolgreich im Nachgang, aber im Vorgang, sage ich jetzt mal im Vorwaschgang, hat dieser eine Abteilungsleiter zu mir gesagt, wir machen doch da bestimmt Ringelpiez mit anfassen oder ist das irgendwas Esoterisches? Also, und die Frage hat er, du weißt, ne, du lächelst auch schon, die Frage hat er natürlich nicht ernst gemeint, ne? Ist schon klar, dass er mich da aus der Reserve locken wollte. Aber hier, HR, das ist so ein esoterisches Emo-Gedöns und da ja eh nur Frauen in HR arbeiten, ist es nochmal, ach Gott, dieses so. Und das ist so schade. Das ist so schade und das verbaut im großen Ganzen und im Gemeinsamen und eigentlich, ja, da ist das Wort auch an der richtigen Stelle, eigentlich hat man doch ein gemeinsames Ziel, oder? Also das Unternehmen gemeinsam und jeder mit seinem Aufgabenbereich voranzubringen. Aber nö, da sind wir natürlich beim Menschen und seinem Naturell und nö, ich bin der Beste und was die da und interessiert mich nicht. Mhm.
Das ist ja, ne, so die Situation, dass HR so ein bisschen belächelt wird und dass das Initiativen nicht so ganz ernst genommen wird, beziehungsweise auch Initiativen, die von HR kommen, aber nicht von oben mitgetragen werden, dass die natürlich ganz zum Scheitern verurteilt sind, weil Kampf gegen Windmühlen, Kampf gegen Betonmauern, Kampf gegen irgendwas kann ja auch nicht funktionieren. Das kann ja nur ein Miteinander sein.
So, und dieser Kampf wird aber nicht gesehen von oben, sage ich jetzt mal, und von den Seiten, sondern, und da sind wir wieder beim Thema, ach ja, HR, ich habe es dir doch gleich gesagt, das wird nichts, ich kenne meinen Laden.
Ja. Mhm. Jetzt haben wir so über die Unternehmensführung gesprochen, also ne, was kann da im Weg stehen oder wer kann da im Weg stehen? Wie ist das mit den Führungskräften in dem Unternehmen? Schulterschluss, Zusammenarbeit, gemeinsam drauf gucken. Ne? Letztendlich hattest du es ja auch schon mit Abteilungsleitern, Leiterinnen beschrieben. Was ist da dein Blick?
Meine Erfahrung ist, ging es zu den damaligen Zeitpunkten ähnlich schlecht wie mir. Also schlecht im Sinne von unzufrieden mit dem nicht vorhandenen Ohr der Geschäftsleitung, unzufrieden damit, selber nicht gehört zu werden, aber schon so lange im Unternehmen drin, als dass man es stillschweigend erträgt und dann am Ende des Tages, wenn es dann drauf ankommt, sich nicht mit HR zusammenschließt, sondern halt eben, ja klar, mit den Brötchengebern, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Nicht, weil man jetzt Schiss hat, irgendwie seinen hochdotierten Posten zu verlieren, sondern weil man einfach keine Lust auf Konflikte hat. Dieses konfliktscheue Verhalten habe ich sehr, sehr oft bei Führungskräften, bei Abteilungsleitern, mit denen du ja, na, klar, logisch, unweigerlich mit HR, ne, die müssen mit uns zusammenarbeiten, weil die suchen ja irgendwie jemanden für ihre Abteilung. Na, klar gibt es auch Positionen, da sucht der Chef jemanden. Das sind die schlimmsten Positionen. Also habe ich so die Erfahrung gemacht. Das sind wirklich die allerschlimmsten. Also, wow. Ja. Aber auf jeden Fall ist so eine, das ist meine Erfahrung, die Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen, die dann schon sehr, sehr lange in diesem Laden dann waren, die haben, ich will jetzt nicht sagen, sich aufgegeben ein Stück weit, sondern so allgemein, so es ist halt so, so ist er halt. Dann haben sie natürlich aber diesen Druck, der von oben auf ihnen lastet, im Sinne von, wo sind denn die drei Leute, die du einstellen wirst mit HR? Komm, hier, mach mal Druck auf HR und dann wird der Druck auf HR weitergeleitet. So, dann muss da natürlich noch das operative Geschäft weiterlaufen in dem Zusammenhang. Ja, dann ist der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin vollkommen eine Anspannung. Dann kommt dann auch noch doof Depp HR ums Eck und sagt, nee, wir können nicht die Anzeige von vor 2 Jahren nehmen. Da haben wir so blöde Floskeln wie teamfähig, kreativ und erklären überhaupt nichts. Ja, jetzt mach halt, ich habe keine Zeit, Ellen. Ich habe keine Zeit mehr darüber jetzt. Wozu bist du denn da? Und da würdest du am liebsten ganz laut schreien, genau dafür bin ich da, dich mal hier, ja, an dein Öhrchen zu packen, zu mir an den Tisch zu setzen und genau das zu tun, wofür man mich eingestellt hat, nämlich das zu analysieren und gemeinsam mit dir neue Wege zu gehen. Ich bin nicht dafür da, eine Stellenanzeige in einem Portal zu schalten. Das schaffst du selbst. Ich bin für was anderes da. Und dieses große Ganze, Susanne, und da sind wir wieder bei dem, was wir das eine oder andere Mal ja auch schon angesprochen haben, dieses große Ganze, das wird einfach nicht gesehen. Ja.
Und dann gibt es Unternehmen, die das sehen. Mhm. Dann gibt es Unternehmen, die HR anders positionieren, die tatsächlich HR, ne, an den Entscheidungstisch mit ransetzen, dementsprechend auch die Rolle geben, wo HR sehr nah an der Geschäftsführung dran ist, auch wirklich so eine beratende Funktion hat, eine guidende Funktion hat. Und das, was ich eingangs meinte, ne, so ich hatte diese Spielwiese, ich hatte diese Möglichkeit. Und da können natürlich auch ganz andere Dinge entstehen. Und da entsteht natürlich auch eine ganz andere Energie. Aber das braucht halt, ne, so von der Unternehmensführung, von der Unternehmensleitung, genau diesen Blick dafür, auch diese Notwendigkeit, so Mist, Ansonsten werde ich abgehängt so vom Markt.
Ja, das wäre wünschenswert, ja, dass dieses Mindset, diese Offenheit und vor allem auch, da sind wir wieder beim Thema Zeit. Klar ist Zeit Geld, aber wenn du dir am Ende dieses ganzen Mitarbeiterfindungs-, Mitarbeiterbindungsprozesses nicht die Zeit nimmst, da findest du halt keine. Du musst deine Hausaufgaben machen und dafür musst du dir die Zeit nehmen. Das fällt nicht vom Himmel.
Ja. Und da sitzen ja auch Menschen. Und du hattest auch Begriffe benutzt, ne, wie so Macht, Narzissten und so weiter, dass solche Menschen ja schon auch häufig an der Unternehmensspitze sitzen und dann natürlich alles hart wegverteidigen. Was eine Gefahr sein möchte. Wovor haben diese Menschen Angst? Was ist das?
Diese Antwort, die findest du tatsächlich in meinem Psychothriller. Die schwarzen Seelen. Ich will jetzt noch gar hier keine Buchpromotion oder so, aber naja, irgendwie kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass ich einen Psychothriller geschrieben habe. Aber da würdest du die Antwort finden. Um es jetzt mal mit einem Satz so auszudrücken, auf deine Frage mit einem Satz zu antworten, obwohl die Antwort ja extrem facettenreich ist und so tief geht, als dass ich persönlich beim Schreiben 470 Seiten gebraucht habe. Aber um es mal in einem Satz auszudrücken, wovor haben Sie Angst vor sich selbst? Sie wissen nämlich, ob Ihre eigenen Schwächen. Sie wissen in Ihrem tiefsten Inneren, welche Bürde und welche Päckchen sie auch seit ihrer Kindheit angesammelt haben. Das hängt nämlich ganz viel auch mit dem Thema mangelnde Liebe zu tun. Ne? Liebe, die sie, der ein oder andere, nicht erfahren hat und somit auch nicht. Und ich spreche tatsächlich von Liebe im Unternehmenskontext. Und das ist wirklich im Großen und Ganzen die Liebe zum Menschen. Jetzt, ich rede nicht von Liebesbeziehungen. Ich rede von der Liebe zu sich selbst und die Liebe, die du in dir selbst trägst, nur die kannst du dann dementsprechend auch deinen Mitarbeitern, klar, ganz anders im übertragenen Sinne, aber wenn du dich selbst nicht liebst, weil du Liebe nicht erfahren hast, dann verhältst du dich so wie diejenigen, welchen, die ich dann in diesem einen Zusammenhang natürlich wenn ich die jetzt hier an meinem eigenen runden Tisch hätte, würden die mich auslachen, aber in ihrem tiefsten Inneren nach diesem Gespräch am runden Tisch. Ja, und ich glaube, da fallen auch einiges, also ja, sollten diejenigen, welchen das Ding auch lesen, das ist dann schon verdammt harte Kost, weil ein richtiger Spiegel im wahrsten Sinne des Wortes ihnen vorgehalten wird.
Ja. Und nichtsdestotrotz, haben diese Menschen irgendeinen Erfolg erreicht? Und das finde ich halt so faszinierend, ne? Dass sie trotzdem es immer wieder schaffen, Menschen zu überzeugen, für sie zu arbeiten, sich ja so ein Stück weit auch demütigen zu lassen und das irgendwie auszuhalten. Und gleichzeitig ist es ja auch, ne, das, was man im BWL-Studium lernt, was die meisten ja studiert haben, bevor sie ein Unternehmen gegründet haben oder in solche Positionen gekommen sind, da geht's ja nur um Zahlen. Ich habe nie BWL studiert, aber das ist das, was ich immer höre. Da geht's halt um Zahlen, da geht's um Wirtschaftlichkeit, da geht's um Berechnungen, da geht's darum, welche KPIs braucht ein Unternehmen, das zu steuern. Da geht's ja nie um den Menschen. Also da muss sich ja auch ein bisschen was ändern in der, keine Ahnung, Ausbildung zur Unternehmensführung, dass es da halt nicht um Zahlen geht, sondern um Menschen an der Stelle.
Vielleicht auch, aber um es auch nochmal aus meinem Erfahrungsschatz und aus meiner Sicht halt eben auch nochmal so auszudrücken, ja, das ist richtig, genau diejenigen welchen, und das sind ja auch, um es jetzt auch nochmal mit dem Titel auszudrücken, das sind für mich schwarze Seelen, die können nur so lange oder deswegen so agieren, weil sie durch andere schwarze Seelen unterstützt werden. Guck dir mal den ganzen Stab sozusagen drumherum an. Und vielleicht noch eine letzte Position obendrauf unter denjenigen, die dann in der zweiten Ebene sind. Ja, irgendwelche super-duper Vice Presidents, die unterm CEO sind. Warum können sie so agieren? Warum können sie Menschen degradieren, diffamieren, mit ihrem narzisstischen Sein den allerletzten Dreck behandeln? Eine meiner damaligen Kollegen wurde sogar als Hund bezeichnet. Du bist für mich nichts anderes als ein Hund. Da schießen einem ziemlich viele Gedanken durch den Kopf, was man am liebsten mit diesen Menschen, mit dieser Aussage machen möchte. Das erwähne ich jetzt nicht an dieser Stelle, aber er konnte nur so agieren, weil von oben auch die Überzeugung ist, dass da unten nur irgendwelche, und ich drücke es jetzt nochmal mit diesem Hundbegriff aus, irgendwelche Hunde umeinander streuen. Es ist einfach dieses abartige, ich drücke es auch nochmal ganz platt, auch ziemlich direkt auch so aus, wirklich widerliche, ekelerregende Bild, das sie von anderen haben. Aber die Erklärung ist, genau das ist das Bild, was sie über sich selbst haben. Und sie müssen ihren eigenen Seelenschmerz ausgleichen. Das ist so. Am Ende des Tages, werden sie auch Reue verspüren. Manchmal ist es aber allerdings dann zu spät. Bringt natürlich denjenigen welchen, die unter ihnen leiden, zwar in dem Moment nichts, aber ich kann nur jedem, der unter so einer Person leidet, und natürlich ist es nicht immer möglich, einfach mal so den Job zu wechseln, weil man vielleicht ein gewisses Alter hat, weil Verpflichtungen, ein Haus, Kinder etc. Ja, alles klar, weiß ich ja selber auch, ne, aus meinem eigenen Leben. Das ist nicht so einfach. Aber wenn man die Möglichkeit hat, zu gehen, unter einem Narzissten, einem Choleriker, einem Psychopathen, dann sollte man es bitte tun. Und man hat tatsächlich dann immer noch so diese Hoffnung. Ich kenne das ja auch an mir selbst. Ja? Der wird sich doch bestimmt ändern. Oder die, wenn ich ganz lieb und nett bin, wenn ich das und das. Das ist ein ganz kindlicher Gedanke. Ne? Ich will nicht sagen kindisch, aber das kommt ja auch aus der Kindheit. Wenn ich jetzt lieb bin, dann gibt die Mama mir ein Goodie. Wieder überspitzt gesagt. Aber das ist in unserem Denken, in unseren Verhaltensweisen drin. Und ich kann an jeden nur appellieren, solltet ihr jemanden haben, unter dem ihr leidet. Und das wirkt sich inzwischen auch, also nicht nur auf eure Psyche, sondern auch auf das Körperliche aus. Dann bitte geht. Er oder sie wird sich nie im Leben ändern. Nur ihr könnt etwas ändern.
Sind fast schon schöne Abschlussworte, so eine Warnung, ein Appell.
Appell, ja. Bitte, eine Bitte. Ja. Ich kann auch nett sein. Ja, ich warne nicht nur und ich bin nicht nur düster. Es ist einfach mein Ratschlag, der kein Schlag ins Gesicht sein soll, doch denjenigen, welchen gegenüber schon, aber diejenigen, die leiden müssen, bitte Beine in die Hand und rennt los.
Ja. Beschreibst du in deinem Buch auch so Merkmale, woran ich das erkenne? Weil üblicherweise sind Narzissten ja so sehr, sehr charmant, sehr einlullend.
Ja, natürlich.
Am Anfang.
Was meinst du, wie tief der Leser in jeden einzelnen dieser, es sind ja fünf Hauptcharaktere, neben der Protagonistin Anna Lazar und ihrem Lebensgefährten Victor Barbosa. Es sind ja fünf Hauptcharaktere, die eine entscheidende Rolle spielen. Diese Hauptcharaktere, die beeinflussen über einen Zeitraum von 18 Jahren, also unabhängig voneinander und irgendwie doch abhängig voneinander, weil sie ja in der Schmiede der schwarzen Seelen auch geschmiedet werden, weil ihr Verhalten ad absurdum geführt wird, weil sie richtig angetriggert werden von ihm, einem teuflischem Wesen. Wer das genau ist, das wird man am Ende erfahren. Aber auf jeden Fall taucht man in jede einzelne Kindheit ab. Und dann versteht man, warum sie so geworden sind und wie sich das eigentlich auch in der Gegenwart abzeichnet. Ja, das erfährt der Leser, die Leserin.
Spannend. Von HR hin zum Schwarze Seelen-Psycho-Thriller. Ellen, genau. Erzähl noch ein bisschen was mehr über dich. So, final last words.
Ja, mein Gott, also genau, der ja. Na, mit dem letzten sozusagen, also auch ausgedrückt, ich habe mal so ein bisschen aus dem klassischen HR mich jetzt die letzten 9 Monate bewusst distanziert, weil das, was ich erlebt habe und auch meine Lust am Schreiben, das musste mal irgendwie auf Blatt Papier. Aber sozusagen die Rückführung, ja. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte ausschließlich Autorin sein. Wenn alles gut läuft, werde ich im September zwar mein zweites Buch anfangen, aber ich bin leidenschaftlicher HRler. Ich bin so gerne an der Seite von Unternehmen, um eben, und zwar als Freier, also als Freiberufler, nicht der Freier an sich, sondern ganz, ganz nett, wie du dich vorhin beschrieben hast. In dem Zusammenhang, in dem interimistischen Zusammenhang, um halt einfach dieses Feuer, diese Leidenschaft für den Menschen, für diese Werteorientierung, für dieses große Ganze, mein Credo einfach an alle da draußen halt eben, geht doch mal weg von diesem Zahlengetriebenen, von den Zeilen in Lebensläufen, von euren Scheuklappen, von eurem Wunsch, andere fertig machen zu müssen anscheinend, damit sie parieren. Nur durch Druck und Leistung funktionieren die Leute, so ein Bullshit. Nein, hin zu mehr Menschlichkeit, mehr Werteorientierung, sich selbstbewusst sein, ob seines eigenen Seins, na, das ist verdammt harte Arbeit. Ja, das weiß ich schon. Aber das ist dann der Königsweg, die Königsdisziplin und eben auch durch ganz viele, und das ist sozusagen der Move, den ich dann mache, von den einzelnen Passagen in meinem Buch das Ganze eben in die Gegenwart eines Unternehmens und der einzelnen Personen halt eben reinzupacken und mal genauer zu analysieren. Ja? Weil vielleicht ist ja doch nicht alles Fiktion. Und die Realität, und die Realität, vielleicht das als mein potenzielles Abschlusswort, wer weiß, vielleicht ist die Realität ja manchmal schlimmer als jede Fiktion.
Danke, Ellen. Ich finde es schön, dass du auch diese Leidenschaft für HR hast und auch mit diesem Wunsch und Willen, Unternehmen zu gestalten, Unternehmen zu bewegen, hin zu mehr Wärme, mehr Menschlichkeit, um dann halt hinten raus erfolgreich zu sein, um geile Produkte zu entwickeln, tolle Dienstleistungen zu erwerfen.
Na klar.
Das machen Menschen, das machen nicht Maschinen. Und wir wollen wie Menschen behandelt werden und nicht wie Hunde. Ja. Danke für das tolle Gespräch, die Inspiration.
Ich habe zu danken, liebe Susanne.
Dein Einsatz.
Ja. Wahnsinnig Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre.
Es war mir auch eine Ehre. Einmal noch ganz kurz, dein Buch heißt?
Die Schmiede der schwarzen Seelen, seit 6. Mai auf dem Markt und überall, online und offline, zu erwerben.
Packen wir mit rein in die Shownotes zum Anklicken, kaufen für alle, die sich gerade hier angesprochen fühlen. Danke, Ellen, für das tolle Gespräch. Alles ich Gute danke. Dir.
Dir auch. Dankeschön, liebe Susanne.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.